So, vielen Dank, liebes Musikteam, für diese Liedauswahl. Ich finde, das waren sehr schöne Lieder und da war auch schon so viel drin, da könnten wir schon genug drüber nachdenken und uns darüber freuen, was Gott uns dort alles zuspricht. Als ein Amerikaner entdeckte in dem Nachlass seiner Tante eine Einladung ins Weiße Haus nach Washington. Präsident Reagan hatte sie zu einer Feier in dem auf dem Grundstück liegenden Rosengarten eingeladen und er stellte dann fest beim Durchsicht all dieser Sachen, dass seine Tante diese Einladung nicht wahrgenommen hat. Er selbst, der diese Einladung fand, wäre sehr gerne hingegangen. Eine Einladung ist schon etwas Schönes. Sie vermittelt das Gefühl der Wichtigkeit und sie schafft Vorfreude auf ein schönes Fest. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Du bist eingeladen, Rückmeldung erbeten. Du bist eingeladen, Rückmeldung erbeten. Jeder von uns hat diese Einladung erhalten. Nicht von einem irdischen Herrscher, sondern von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und diese Einladung gilt nicht für einen Rosengarten, sondern in eine Herrlichkeit, zu einem Fest der Feste, wie wir es uns nicht besser vorstellen können. Ich möchte mit uns heute das Gleichnis vom Hochzeitsmahl aus Matthäus 22 betrachten. Die vielen Gleichnisse in der Bibel, in den Evangelien auch dort, die nehmen bekannte Ereignisse, Dinge, die jeder kennt, so aus dem Alltag, um mit ihnen etwas zu erklären, was vorher noch keinem bekannt war. Und das Reich Gottes ist etwas, was vorher eigentlich noch keiner in dieser Dimension so kannte. Ich lese uns den Text aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit zwar ist bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Wie gesagt, Jesus möchte uns mit den Gleichnissen das Reich Gottes erklären. Dieses Reich ist kein Reich mit einem irdischen Herrscher, sondern ein Reich, in dem Jesus Christus herrscht. Es wird eines Tages mit dem Volk Israel, dem Gott es versprochen hat, hier auf Erden verwirklicht, wird aber auch in der Ewigkeit oder einfacher ausgedrückt im Himmel bestehen. In unserem Gleichnis finden wir folgende Dinge, die wir deuten müssen. Da ist der König und damit ist Gott gemeint. und sein Sohn, das ist Jesus Christus, dem ein Hochzeitsmahl bereitet wird. Jesus Christus hat sich so eng an die gebunden, die ihm nachfolgen, dass das immer in der Bibel an vielen Stellen mit einer Heirat verglichen wird. Und das Bild von einer Hochzeit des Messias, des Heilsbringers für alle Menschen, wird uns auch in dem Psalm im Alten Testament schon viele Jahrhunderte vorher vor Augen gestellt. Nun, was ist das Wesentliche dieses Gleichnisses? Warum erzählt Jesus es und warum zu dem Zeitpunkt hier in diesem Matthäusevangelium? Nun, in diesem Zeitpunkt, da hatten die Juden Jesus abgelehnt und somit eigentlich auch das Reich Gottes, das mit Jesu Person untrennbar verbunden ist. Die Teilnahme an diesem Reich war bis zu diesem Zeitpunkt dem Volk der Juden eigentlich allein zugesprochen und wird jetzt aber in diesem Gleichnis auf alle Völker in der Welt ausgedehnt, bis Gott eines Tages wieder eine besondere Geschichte mit seinem Volk schreibt. Als erstes möchte ich uns das Wesen des Königs in unserem Text vor Augen stellen. Das Wesen des Königs. Gott, der König hier, möchte seinem Sohn unbedingt ein Hochzeitsmahl machen. Alle die, die Jesus errettet hat, sollen mit Jesus zusammen sein. Bei den Juden war damals eine Verlobungszeit von einem Jahr ganz geläufig. Und schon bei dieser Gelegenheit, bei der Verlobung, hat man die Gäste eingeladen. Wir sehen in Vers 3, dass die Eingeladenen noch einmal eingeladen, noch einmal informiert wurden, dass das Fest jetzt wirklich vor der Tür steht. Und da keiner kommt, ist der König sogar bereit, ein drittes Mal einzuladen. Jetzt aber noch dringlicher, so nach dem Motto, der Ochse ist schon am Spieß und auch verlockender, es gibt das Beste, sagt er, das Beste vom Besten, das gemästete Vieh. Auch auf diesen Aufruf hin kam keiner zur Hochzeit. Ja, die Geladenen kümmerten sich nicht um die Einladung. Und die, die Reaktion zeigten, schlugen die Boten oder töteten sie, damit sie ihre Ruhe hatten. Um das Gleichnis in diesem Zusammenhang zu deuten, Jesus spielt hier auf die Propheten des Alten Testamentes an, die so oft mit einer Botschaft zum Volk Israel gesandt wurden, aber nicht gehört wurden und sogar misshandelt und getötet wurden. Wir betrachten gerade das Wesen des Königs in diesem Gleichnis. Wir sehen, dass dieser König Geduld hat und immer wieder geduldig einlädt. Gott, der König, hat seinem Sohn Jesus Christus eine Hochzeit versprochen und diese Hochzeit wird auch stattfinden. Gott wollte schon immer die Menschen erretten und von ihrer Sündenschuld befreien und deshalb hat er Jesus gesandt und Jesus auch dafür die Ehre gegeben. Und so wendet er sich nach der Reaktion des Volkes vom Volk Israel ab und schickt seine Boten in alle Welt, so wie es hier heißt, auf die Kreuzwege der Landstraßen, zu Bösen und Guten, um Gäste zu finden. Und siehe da, die Festhalle wird voll. Wer sind, so fragt man sich, wenn man das hier liest, die Bösen und die Guten? Beim Volk Israel natürlich wusste man genau, wer dazugehörte. Aber heute in der Gemeinde Jesu, wo dieser Aufruf dann auch noch geht, und die Gemeinde Jesu ist praktisch dieser Ort, die Kreuzwege der Landstraßen auf der ganzen Welt, wo Menschen sich in der Gemeinde Jesu versammeln. Und in dieser Gemeinde Jesu ist ja jeder eingeladen. Und in der Gemeinde Jesu finden wir nicht nur Gute, also Gute, die ihren Ehepartner nicht schlagen, die nicht trinken und nicht stehlen. Das sind ja nur äußere Erscheinungen. Wie genau innerlich die Menschen in der Gemeinde Jesu zu Gott stehen, wird von ihm eines Tages beurteilt. Und in der Gemeinde Jesu sind äußerlich betrachtet heute Gute und Böse. Wer das noch nachlesen will, so ein bisschen, kann man gucken in Matthäus 13. Da steht ja dieses Gleichnis von den zwei verschiedene Saaten, wo Jesus auch den Weizen sät, aber in der Nacht kommt der Teufel und sät etwas anderes dazwischen. Und Jesus sagt auch, lasst es wachsen bis zur Zeit der Ernte und dann wird entschieden werden, was zum Guten gehört und was zum Schlechten gehört. Der König hat ein gutes Wesen. Am Ende des Gleichnisses finden wir einen Menschen, der schlecht auffällt, aber trotzdem mit Freund angesprochen wird. Diese Bezeichnung Freund finden wir auch im Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg. Und auch Jesus mit dem Wesen Gottes hatte immer ein tiefes Mitgefühl mit der ihm umgebenden Menge und er heilte und speiste sie. Gott hat ein gutes Wesen. Von Gott wird im Evangelium des Johannes gesagt, dass er ja die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Diese Aussage ist der ganz klare Wille und Wesen Gottes. Also an dem König liegt es nicht. Warum sollte man so eine Einladung nicht annehmen, um bei ihm bei einem Festmahl zu sein? Nach der Betrachtung über das Wesen Gottes kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu der Ablehnung der Einladung. Die Ablehnung der Einladung. Im Text des Gleichnisses finden wir das Spektrum der Ablehnung von Desinteresse bis zu zorniger und tödlicher Reaktion. Und wir sehen auch diesen einen besonderen Mann, der ebenfalls eine Reaktion auf die Einladung gezeigt hat. Und er erhält dafür seine Quittung. Statt dass er das Fest genießen darf, wird er in die schlimmste Finsternis, die man sich vorstellen kann, hinausgeworfen. Dieser Mann steht für die, die nie im Leben zu einem klaren Glauben gefunden haben. Und da möchte ich einige Beispiele geben, welche Gründe oder Einstellungen dazu führen, dass man diese Einladung Gottes ablehnt, die dazu führen, dass man nicht zum Glauben findet. Die Bibel sagt uns eigentlich, dass jeder Mensch unterschwellig weiß, dass es einen Gott gibt. Was macht man mit diesem Wissen? Nun, der eine betäubt es und sieht sich sogar noch stolz als Agnostiker. Damit bezeichnet man ja einen Menschen, der sagt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass es Gott gibt oder dass es ihn nicht gibt. Aber das entbindet natürlich vor der Verantwortung, sich irgendwo drum zu kümmern und dann lässt man das einfach so sein und ist stolz, dass man so eine Einstellung hat. Man gehört ja nicht zu denen, die da irgendetwas Dummes glauben. Es gibt eben, man weiß ja nicht, kann ja auch sein und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch, kann ein trügerisches Ende nehmen, wenn man so eine Einstellung hat. Es ist so, als wenn man mit dem Auto irgendwo losfährt und denkt, man kommt schon an, aber nicht überall ist der Weg geradeaus. Es ist eben, wie gesagt, eine Ausrede, sich ernsthaft um das Finden Gottes zu drücken. Jesus Christus sagt ja, bittet und es wird euch gegeben werden, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und ich muss euch sagen, zu diesem Wort stehe ich und ich kann auch jedem versprechen, dass er Gott findet, wenn er ihn mit ganzem Herzen sucht. Und wenn er bittet, das heißt betet, also wenn er mit Gott spricht, wenn er Gott bittet, in sein Leben zu kommen. Welche Gründe gibt es noch, dass man Gott nicht findet? Da ist der Gedanke, dass der Mensch doch nicht so schlecht ist, wie die Bibel es sagt. Und dann versucht man mit guten Taten und Verhalten zu punkten. Man will Gott beweisen, dass man ein Anrecht darauf hat, an dem Hochzeitsmahl teilzunehmen. Und wer manchmal jahrelang auf diesem Weg ist und der Meinung ist, vielleicht sogar mehr getan zu haben als alle anderen, wird nicht davon abweichen, weil dann alle Mühe und alles Streben umsonst gewesen war. Bei einem anderen ist da der Wunsch, dass Gott doch vielleicht einen anderen Weg der Erlösung hätte schaffen sollen. An jemand glauben, der blutend an einem Kreuz hängt, und das soll reichen, dass davon alle meine Sünden bezahlt sind. Da wäre eine Erlösung intellektuellerer Art vielleicht besser. Paulus geht darauf auch ein im Römerbrief, da sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ein anderer Mensch ist vielleicht zornig auf Gott. Zornig, weil Gott sich erdreistet, in das Leben der Menschen hineinzureden, Gebote aufzustellen, sogar falsche Entscheidungen trifft, da man viel Elend in dieser Welt oder im eigenen Umfeld erlebt. Soll man zum Hochzeitsmahl dieses Gottes kommen? Wenn, dann nur gezwungen. Und manche hat auch eine innerliche Abwehr gegen die Souveränität Gottes. Fragt sich, warum hat Gott immer Recht? Warum gibt er keine Antwort auf meine brennenden Fragen? Entscheidet er nach seinem Willen, wer zum Glauben kommt und wer vom Glauben ausgeschlossen wird? In den Herzen ist ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, aber in manchen auch ein großer Hass gegen ihn. Einige werfen ihm zu große Härte vor. Sie sagen, es ist doch unmöglich, Gottes Ansprüchen zu genügen, denn er verdammt mich nicht nur für meine Taten, sondern auch für meine Gedanken und Sünden, die aus meinem Herzen kommen. Und wir sehen in vielen Reaktionen, dass der Mensch Gott ganz selbstherrlich gegenübertritt und sich eigentlich über ihn erhebt, indem er ihm alles Mögliche vorwirft. Wir erleben hier die unerhörte Situation, dass der Mensch Gott eigentlich nach der Erfüllung einiger Bedingungen erlaubt, sich mit ihm zu versöhnen. Der Mensch würde die Einladung zum Hochzeitsmahl annehmen, wenn Gott bereit wäre, dieses und jenes zu ändern. Beim dritten Punkt meiner Predigt möchte ich uns die Teilnehmer des Hochzeitsmahles vorstellen. Wer darf mit Freuden dieses Hochzeitsmahl genießen? Hier geht es um die rechte Selbsterkenntnis und um die Gründe, warum ich in das Reich Gottes hineinkommen will. Es muss die Erkenntnis der totalen Verlorenheit vorhanden sein. Ich kann nichts dazu beitragen, meine Schuld zu begleichen, außer dass ich eben diese ausgesprochene Einladung annehme. Auf dem Weg hin zum Glauben ist das ein wichtiger Schritt. Ein weiterer Schritt ist, dass ich meine Motivation untersuche. Ich muss mich fragen, will ich gläubig werden, weil ich muss? Weil es keinen anderen Weg gibt, der Verdammnis zu entfliehen? Habe ich alles, so kann ich mich fragen, auf meinem Glaubensweg getan, für Gott oder für mich? Habe ich meinen Stolz und meinen Hass abgelegt und mich durch sein Wort, die Bibel, mit seinem wahren, gnädigen Wesen auseinandergesetzt und Gott Dank, Liebe, Ansehen und Ehrfurcht entgegengebracht? In Psalm 51, Vers 17 und 19 wird das sehr gut ausgedrückt. Wenn man sieht, wie der Psalmist, was er für eine Einstellung zu Gott hat. Er sagt, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Wer erkannt hat, dass Gott ihn liebt und alles für ihn getan hat, in dem entwickelt sich auch die Liebe zu Gott. Es ist aber wichtig, dass man erkennt, wie man selber ist. Jesus Christus sagte einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Aber wer Gott gegenübertritt in dem Bewusstsein, dass er meint, er hätte etwas geleistet oder es wird schon so alles hinhauen, der liebt Gott nicht viel. Mit 16 Jahren musste ich mich entscheiden, ob ich Gottes Einladung annehme. Ich wusste damals, dass ich meine Schuld vor Gott nicht bereinigen konnte und dass er seinen Sohn für meine Sünden gegeben hat. Und ich habe diese Einladung angenommen, weil ich wusste, dass ich damit einem wunderbaren Gott nachfolge, der mich ganz persönlich eingeladen hat und mich in meinem ganzen Leben haben will, wie ich bin. Du bist eingeladen, Rückmeldung erbeten. So lautete das Thema dieser heutigen Predigt. Und mit diesem Gleichnis möchte ich uns Gott in seinem geduldigen Wesen und seiner Liebe zu den Menschen vor Augen stellen. Gott gibt nicht auf, sondern ruft immer noch auch heute zur Teilnahme zu seinem Hochzeitsmahl. Aber das Gleichnis ruft auch durch diesen einen besonderen Teilnehmer des Mahles auf, die Herzenseinstellung vor Gott zu überprüfen. Dieser Mann wollte bei diesem Mahl zu seinen Bedingungen teilnehmen. Bedingungen wie: meine Taufe als Kleinkind gibt mir einen Freifahrtschein, oder meine Kirchenzugehörigkeit bringt mich in den Himmel, oder meine guten Werke, meine Gebete, meine Erlösung oder meine Vorstellung von Erlösung und Glaube sind so in Ordnung. Als dieser Mann von Gott eine Frage gestellt bekam, sagte er nichts mehr. Denn in dem Moment, wo er Gott gegenüberstand, erkannte er den Wahrheitsgehalt seiner eigenen Weltanschauung, seiner eigenen Gedanken. Vielleicht hat ein jeder schon mal so eine Situation erlebt, wo man keine Antwort mehr wusste. Mir ging es mal so, wo ich in einem absoluten Halteverbot angehalten habe, um jemanden aussteigen zu lassen, und dann feststellte, dass hinter mir ein Polizeiauto gewesen war. Da kann man dann nichts mehr sagen. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus herrscht. Es ist nicht nur etwas Zukünftiges. Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Schon heute kannst du einen Vorgeschmack von Freude erleben, wie ihn das Hochzeitsmahl bieten wird. Und ich muss ganz klar bekennen, wer mit Christus lebt, erfährt Momente der Erfüllung und Freude, die mit nichts anderem zu vergleichen sind. Er erfährt das, was der Psalmist im Psalm 73 sagt, wo er schreibt: wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Ich wünsche uns, dass wir durch den heutigen Bibeltext ermutigt sind, die Einladung zum Hochzeitsmahl anzunehmen. Und auch, dass wir einen Vorgeschmack und eine Sehnsucht für das bekommen, was Gott für uns bereithält. Ich wünsche, dass uns das im Alltag prägt und unsere Liebe zu Gott nährt. Und dass wir uns in der nächsten Woche öfters mal Gedanken darüber machen, was es bedeutet, dass wir an diesem Hochzeitsmahl teilnehmen dürfen, weil wir eingeladen sind und weil Gott uns unbedingt dabei haben möchte. Und ich denke, das kann und soll auch unser Leben prägen. Ich möchte mit uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dieses Gleichnis doch lesen durften, dass wir uns freuen durften, dass du so ein Gott bist, der die Menschen so geduldig und liebevoll einlädt, der sie unbedingt dabei haben möchte, dem es nicht egal ist, ob jemand kommt oder nicht und dann fällt das Fest ihm einfach aus. Nein, sondern du ringst um einen jeden Einzelnen, du sprichst jeden Einzelnen ganz persönlich an, du rüttelst auf in den Gedanken, du zeigst verkehrte Wege und du zeigst den Weg zu dir. Ich danke dir, dass du uns diesen Weg zu dir so geebnet hast, dass wir doch wissen dürfen, dass unsere Sünden vergeben sind, dass unsere Schuld bereinigt ist, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dem lebendigen und heiligen Gott. Und ich freue mich auch, dass wir damit leben dürfen, dass doch auch dieses Reich Gottes schon jetzt in uns ist. Wir preisen dich für die wunderbaren Momente, die du uns schenkst, der Begegnung mit dir. Wir preisen dich, dass du immer da bist, um uns zu hören, wenn wir beten, wenn wir rufen, wenn wir dich preisen. Wir freuen uns doch, dass wir doch zuversichtlich sein dürfen, dass du uns durchtragen wirst bis zu diesem einen letztendgültigen, wunderbaren Hochzeitsmahl, an dem wir dich doch sehen dürfen. Amen. Amen.